Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kohl zu der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist heute unser Thema. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Ernst Witzel aus Miltenberg. Grüß Gott, Herr Pfarrer Witzel.
Ja, grüß Gott, ihr Lieben. Ich bin mal wieder da. Ich freue mich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und ich auch da sein kann. Das ist irgendwie immer wieder schön. Ich mache es gern. Ich freue mich auch, wenn doch viele zuhören. Ich habe das jetzt wieder so mitbekommen beim Gebetstag. Ach, Sie sind der Pfarrer, wir hatten uns Sie immer viel kleiner vorgestellt und zierlicher oder sonst wie was. Und sind erstaunt, dass ich ein großer Kerl bin. Ist erstaunlich, wie viele doch so zuhören. Danke euch, das ist schon schön, prima, freue mich drüber. Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Auch der kleine Junge, das kleine Mädchen, der erste Schritt. Aber bevor der erste Schritt kommt, oh, da kommen schon viele Mühen. Da ist schon viel, viel Liebe investiert worden von Vater und Mutter. Und ganz am Anfang, noch bevor der erste Schritt kommt, hat uns einer gewollt. Nicht nur die Eltern, sondern der Herrgott. Er selbst. Er nimmt uns an der Hand und geht auch mit uns den ersten Schritt des Lebens. So wollen wir jetzt zu Beginn diesem lieben Vater im Himmel, einfach mal wie ein kleines Kind drücken und sagen, Vater, Papa, schön, dass du da bist, dass du uns gewollt hast. Wir danken dir, dass du uns seit Ewigkeit her geplant hast, mich und jeden anderen auch, dass keiner zufällig auf der Welt ist. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch Jesus erzählt hast, wer du bist, dass du uns liebst, so wie wir sind, nicht wie wir sein möchten, dass du uns annimmst, so mit unseren Fehlern und Schwächen, auch mit dem Dreck unserem Fingernagel. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, wie das kleine Kind zum Papa. Und du nimmst uns an die Hand ein Leben lang und führst uns nicht irgendwo hin, sondern nach Hause. Nach Hause ins Vaterhaus Gottes. Oder wie ich sonst manchmal sage, Christus, du führst uns wohin, in dein Herz, in deine Liebe. Vater, Sohn und Heiliger Geist, seid gepriesen, dass er mit uns jeden Schritt, nicht nur den ersten, jeden Schritt des Lebens geht. Wir preisen dich, dreifaltiger Gott, jetzt und alle Tage. Amen. Ja, ihr lieben Zuhörer und Hörerinnen, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Ich sagte ja eben schon, viele Zuhörer kennen mich. Ich bin ja sicherlich nicht mehr ganz unbekannt. Seit 2002 bin ich also jetzt schon beim Radio und Horeb so als Mitarbeiter Spiritualität. Marion Kohl, die mich eben angekündigt hat, die ist schuld dran. Die hat mich, ja, mir Mut gemacht, damals mit einzusteigen. Und heute sage ich, es macht mir viel Freude und ich tue es gerne. Ich habe in dieser Zeit, glaube ich, sehr, sehr viel von mir persönlich auch erzählt. Viele persönliche Dinge, auch was jetzt den Glauben angeht. Denn gerade das persönliche Glaubenszeugnis, meine ich wenigstens, das zählt oder das kann was bewirken. Das, was andere über den lieben Gott erzählt haben, das bringt niemanden weiter. Aber was ich selbst erlebt habe, das, denke ich, kann auch anderen weiterhelfen. Und so möchte ich es eigentlich auch heute wieder tun. Von mir erzählen, eine ganze Menge. Aber nicht jetzt, es geht mir nicht um mich. Ich will mich nicht verkündigen, mich nicht bekannt machen. Nein, nein. Sondern ich will einfach dem Herrgott ein großes Dankeschön sagen. Danke für seine Führung. Danke auch für sein Geleit. Und euch damit aufmuntern, Gott genauso zu danken, euch ihm anzuvertrauen, auch wenn er manchmal mit uns durch Tiefen, nicht nur durch Höhen geht, manchmal Umwege geht, aber er führt uns. Ihr wisst, wo ich herkomme, habe ich oft erzählt, aus dem kleinen Eichsfeld. Das ist nur ein Landkreis, mehr nicht, das ist ein Stückchen von Thüringen. Ich bin also Eichsfelder, der in Thüringen wohnt, auch wenn ich jetzt zurzeit hier in Franken bin. Also so ähnlich. Die Franken sind auch ein Völkchen und wohnen in Bayern. So ist bei uns die Eichsfelder in Thüringen. kleines Land. Ich lese mal ein Stückchen vor. Lob des Eichsfeldes, stammt aber nicht von mir. Eichsfelder Land, du mein Heimatland, auf dem vor Jahren meine Wiege stand. Dich schätze ich und liebe ich sehr, zu deiner eigenen und Gottes Ehr. Du bist mein Heimatland, du trägst mein Elternhaus. Auf dir gingen wir ein und aus. Du bist mir immer im Sinn geblieben, in frohen Stunden und auch in trüben. Du wirst mir bleiben, was du mir warst, auch wenn vergehen Jahr um Jahr. Du bist mir die Heimat, du bist mein Vaterland. Du bist mir ein nicht einzulösendes Pfand. Und deine Wälder, sie tragen mit Stolz gesundes und kerniges Eichenholz. Deswegen, so kann man in Urkunden lesen, bist früher das Eichenfeld du gewesen. Du hast mir in meiner Jugend gegeben, was alles ich brauchte im späteren Leben. Du hast mich geliebt, liebst mich noch heute. Du liebst nicht nur mich, du liebst alle Leute. Du hast mich erzogen und nicht verwöhnt. Du hast mich, Gott sei Dank, an die Arbeit gewöhnt. Du hast mich genährt mit gesunder Kost. Immer werde ich sie schmecken, der Exfaller Rost. Du hast mich gelehrt, den katholischen Glauben. Nie lass ich ihn rauben. Mit dir will ich sein, dem Glauben treu. Das gebe mir Gott tagtäglich aufs Neu. Dich, liebes Heimatland, dich bitte ich herzlich. Du kennst die Trennung so grausam und schmerzlich. Sorg du für Eltern und Geschwister mein und lass sie dir anbefohlen sein. Und wenn ich dich so aus der Fremde betrachte, dann weißt du, wie schon immer ich über dich dachte. Dich schätze ich und verleugne ich nicht. Das ist mein Recht, ja, das ist meine Pflicht. Also dieses Gedicht Lob des Eichsfeldes stammt nicht von mir, aber es stammt von meinem Bruder, dem Vincentinerpater in Lippstadt. Das hat er meiner Mutter geschrieben zum Geburtstag. Ich habe ihn gefragt, ob ich es nehmen darf. Er hat genickt dazu. Ja, ich sagte eben schon, mein Bruder Georg, er ist nach dem Westen gegangen, 1954. Warum? Was da Bananen gab und bei uns nicht? Nee, gar nicht. Es war eine sehr schwere Entscheidung. Er war nämlich nicht in den Pionieren, das heißt bei der Roten Nachwuchsorganisation. Und weil er da nicht dabei war, Thälmann Pionier, und deshalb wurde er nicht zugelassen zum Abitur. Er wollte Priester werden, aber es war einfach nicht möglich. Ja, und deshalb blieb ihm nichts weiter übrig, als nach dem Westen zu gehen. Als Strafe durfte er dann gleich einige Jahre nicht nach Hause kommen. Für einen 14-Jährigen sicherlich unendlich schwer. Für meine Mutter und für uns Geschwister. Ah ja, das war schon bitter. Er wollte Priester werden. Ich war ein kleiner Knopf damals. Er ist schon Jahre älter als ich. Aber automatisch übernimmt man ja als kleiner Junge das vom großen Bruder, auf den man ja stolz ist. Ja, das, was der will, das will ich auch. Also wollte ich schon im Kindergarten Priester werden, obwohl ich auch gar nicht richtig wusste, was das ist. Aber nachahmen. Die Schwestern katholischer Kindergarten, Vincentinerinnen, die haben sicherlich auch ihr Möglichstes getan, um mich in diese Richtung weiterzuführen. Egal wie, das können Frauen schon recht gut, ja, können lenken, leiten. Meistens besser können die besser mit Kindern umgehen wie die Männer. Aber es gibt auch Männer, die es gut können. Aber diese Schwester, die hat das sehr gut gemacht damals. Gewiss, in der Schulzeit später. Ach, du liebste Zeit. Wie oft wollte ich auch was anderes mal wieder werden? Ich wollte mal Förster werden, wahrscheinlich viele Jungs. Ne? Krankenpfleger wollte ich auch mal werden. Elektriker wollte ich mal werden, mal kurz. Ich und Elektriker, du liebste Zeit. Ich mir das heute überlege. Und einmal, ja, da muss ich nicht ganz munter gewesen sein, da habe ich sogar gedacht, ob nicht Schlosser was für mich ist. Ich mir das heute vorstelle. Ich und Schlosser. Alles, was sich bewegt, ist für mich das achte Weltwunder. Ich stehe davor. Nee, bei aller Liebe. Aber ist egal. Aber es kam immer wieder. Nach all den Abschweifungen, so in Gedanken, immer wieder ging es zurück zum Priesterberuf. Ja, das bis zur 8. Klasse. Ja, und dann wollte ich das Abitur machen. Mir ging es so ähnlich. Ich hätte können zwar auf eine staatliche Schule, Oberschule, sollte aber nebenbei noch Bergwerkselektriker lernen. Da habt ihr es wieder. Ich und Elektriker. Oh, du liebste Zeit. Das war dann alles nichts. Und so bin ich auf eine katholische Schule gegangen, die einzigste in der DDR bei Berlin. Bin morgen, am 3. September, vor 46 Jahren, bin ich vom Elternhaus weggegangen. Zum Studium. Kirchliches Gymnasium, dachte ich schon. Das fiel mir schwer, ihr Lieben. Glaubt ihr, was ich für Heimweh hatte? Ich habe Rotz und Wasser geheult, wie man so schön sagt. Ich habe Heimweh gehabt. Oh, du liebste Zeit. Familie, die Tiere, die wir hatten. Es war einfach schwer, ganz schwer. Und dann kam noch das Lernen dazu. Bis zur 8. Klasse ging ja. Aber danach, oh du liebste Zeit, fiel das mir schwer. Ich habe ja schon mal erzählt von Mathe, ne? Ich habe meine ganze Sendung gebracht, Mathe 5. Das war bis heute wie unvorstellbar, wie das jemand Spaß machen kann. Latein und Griechisch, oh du liebste Zeit. Naja, aber ich habe immerhin mein Abitur geschafft. Ja, wenn auch mit Ausgleich, aber das macht nichts. Ich habe es geschafft und bisher mein Mann gestanden. Aber es fiel schwer. Ah ja, es fiel mir sehr, sehr schwer. Und dann habe ich 1967 das Theologiestudium in Erfurt begonnen. Damals waren wir 210 ungefähr Theologen. Aus der ganzen DDR natürlich. Heute schön, wenn du mal wieder irgendwo herkommst. Ach Mensch, du bist hier. Man kennt sich im ganzen DDR-Gebiet, weil wir zusammen waren an einer Schule. Und heute, wir sind ein paar und 30, die noch dort sind, ne? Bedeutend weniger. Dann wurde ich 1973 in Berlin als Diakon eingesetzt, in Erfurt geweiht, ja. Dann als Berlin-Lichtenberg, schöne Weide. Da habe ich meine ersten Gehversuche gemacht. Meine erste Taufe, auch war ich froh, als die vorbei war. Da denke ich, schütte ich den Rest des Taufwassers nach aus. Und das war so eine Bauchkanne. Und schwupp, kam der ganze Schwung Wasser. Es war eine kalte Kirche. Oh, wie sind alle geflitzt, um Handtücher und Taschentücher zu holen, damit der Oliver Volkmann, wie er hieß, was heute noch heißt, sich nicht erkältet. Ja, es war. Und das waren die ersten Versuche auf dem Friedhof, dann in der Predigt stecken geblieben. Ach, du liebste. Aber die ersten Schritte, das macht ja nichts weiter. Ich kannte ja keiner weiter. Dann 1974 bin ich dann in Erfurt im Dom zum Priester geweiht worden. Meine ersten Schritte waren Mühlhausen als Kaplan, dann Jena mit den vielen, vielen, vielen Dörfern drumherum. Ich auch gern gemacht habe. Dann Verschwende, Volkerode, Martinsfeld, Bernterode. Dann die Jahre als Gefängnispfarrer, habe ich oft von meinen Jungs erzählt. Und jetzt bin ich, ja, für eine Weile hier. Wie lange, weiß ich nicht. Bin jetzt fast 3 Jahre hier. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Der liebe Gott weiß. Und das genügt, reicht, wenn der das weiß. Ja, also meine ersten Schritte zum Priestertum. Aber wo habe ich es denn nun wirklich gemacht? Wer hat mir geholfen dabei? Es waren ganz sicher, und das ist jetzt das eigentliche Thema, das andere war eben nur so, eben als Information, dass die großen Helfer ganz sicherlich meine Eltern, das christliche Elternhaus. Dazu gehörten meine Geschwister natürlich auch mit, meine Tanten, alle, die bei uns zu Hause ein- und ausgingen, die sich wirklich so bemüht haben, in den kleinen Ernst, den christlichen Glauben hineinzulegen und auch diese Berufung wachsen zu lassen, die ich mir ja nicht gesucht habe, sondern die dann später vom Herrgott ganz sicherlich immer tiefer in mich hineingelegt worden. Und ich habe nie gesagt, ich werde Priester, sondern immer nur, wenn du es willst, dann werde ich. Das habe ich bis zum Tag vor der Priesterei, so habe ich gebetet. Herrgott, wenn du es willst, zeig es mir, dann will ich es werden, sonst nicht. Die Eltern, das war also ganz sicherlich der erste, die ersten, die mir geholfen haben, diesen Schritt zu gehen. Ich lese noch einmal so ein Stückchen, wieder nochmal ein Gedicht. Vor ersten, das war ein Gedicht, das hat mein Bruder meiner Mutter geschrieben zum Geburtstag und das meinem Vater überschrieben, mein Elternhaus. Elternhaus, welch trautes Wort, Elternhaus, du geborgener Ort, Elternhaus, du stilles Beisammensein, Elternhaus, ja immer bist du mein. Elternhaus, ja, wenn ich dran denke, den Eltern, die mir das Leben schenkten, ihnen hast du Schutz und Obdach gewährt, damit sie Wärme und Liebe erfährt. Und schon seit vielen, vielen Jahren bereit auch mir dein Dach zu tragen, botest Geborgenheit du mir und Obdach an, als Kind, als Bursche und als Mann. In deinen Räumen erzogen ich ward nach einer ganz bestimmten Art. Zuerst kam immer der Herrgott dran und alles andere, das folgte dann. An Unterhaltung fehlte es nie, manchmal ging's rund und fragt nicht wie. Wie könnte es auch anders sein, wo 7 Kinder spielen und schreien. Ich war der Jüngste, bin's heute noch. Doch wie schön ist eine große Geschwisterzahl, die alle gesund und froh zumal. Da konnte ich lernen fürs spätere Leben, was keiner mir je noch einmal kann geben. Und für die Verbundenheit mit der Natur, da sorgte besonders der Vater nur. Er führte uns sonntags in Wald und Wiesen und hat uns in ihnen den Schöpfer bewiesen. Wir Kinder wurden älter und wuchsen heran, wie das ja auch nicht ausbleiben kann. Und der Eltern Sorgen wuchsen und neue kamen, die wir ihnen verursacht haben. Sie sorgten für uns und sorgten gerne, dass jeder einen guten Beruf erlernen, dass jeder glücklich und zufrieden sei und für sich noch Zeit habe nebenbei. Dafür danke ich euch und Gott dem Herrn, dass ihr das Opfer gebracht habt gern, dass ihr nicht Mühe und Arbeit geschont, das wird euch einst vom Herrgott belohnt. Jedoch, je weiter man in der Fremde ist, umso mehr vermisst man die Elternhände, vermisst das Elternhaus und trautes Beisammensein. Und fühlt sich oft einsam und manchmal allein. Elternhaus, wenn auch die Jahre vergehen, einmal hoff ich dich wiedersehen. Denk dran, das war die Zeit, wo die Grenze war. Geb Gott, dass bald wird kommen die Zeit, in der mein Wunsch wird Wirklichkeit. Ist Gott sei Dank da. Eltern, Geschwister, hab und gut, das alles halt fest in deiner Hut. Möge nie ein Feind oder Krieger dir schaden, davor möge dich doch der Herrgott bewahren. Ja, ihr Lieben, also der erste Schritt zum Priestertum, der geschah durch die Eltern. Wie oft, habe ich ja schon über meine Eltern erzählt, die sonntägliche Messe, na, das war das Normalste auf der Welt, die monatliche Beichte zum Erzählsefreund. Da hat doch keiner überlegt. die Wallfahrten zum Glüschen, Glüschen Hages, oder das gemeinsame Familiengebet, die Sonntagsandacht, auch wenn wir manchmal gemeckert haben, ja, oder auch das ehrfürchtige Sprechen über den Ortspfarrer. Ihr Lieben, ich glaube, da habe ich einfach abgeguckt, nicht weiter. Viele Gebete zum Beispiel, die ich heute kenne und mit den alten Leuten jetzt im Altersheim immer wieder bete, die habe ich nie gelernt. Die habe ich so nebenbei mitgekriegt. Ne? Das gehörte einfach dazu. Vielleicht kennen manche von euch diesen Vincentiner Pater Kevin Kellen von Irland, der mit der Schwester Brit McKenna hier des Öfteren exerzitionell, vor allem für uns Priester, aber auch für andere. Er hat ein Büchlein geschrieben, Ich will selbst kommen, gemeint ist Christus. Und der schreibt zum Beispiel, ein ganz kleines Stückchen, was ich vorlese, eine halbe Seite, ähnlich wie bei mir. Ich persönlich, das Zitat, ja, ich persönlich habe aus dem Rosenkranzbeten in der Familie mehr über das Beten gelernt als irgendwo sonst. Dasselbe gilt für die Buße, Beichte, ja, da ich meine Mutter und meinen Vater zur Beichte gehen sah. Und sie sorgten dafür, dass wir Kinder es ihnen gleich taten. Das Vorbild der Eltern ist der allerbeste Lehrmeister. Als Kind erlebte ich, wie meine Mutter einmal eine arme Frau, die mit ihrem Kind unterwegs war, in unsere Wohnung einlud, sie am Tisch Platz nehmen ließ und ihr eine Mahlzeit auftischte. Meine Mutter sprach nie darüber, dass man den Armen gegenüber gütig sein müsse oder dass man Christus in ihnen sehen könne. Das musste sie gar nicht sagen. Zitat. Ihr Lieben, das Elternhaus, ihr wisst ja jetzt alle sagen, andere Zeiten. Ja, das stimmt schon, andere Zeiten. Aber sind es wirklich in allen Punkten andere Zeiten? Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurückdenke, schon ein paar Mal erwähnt, diese Gebetstage Bad Sohnsal, Münster, wo normalerweise immer so plus minus 1000 Leute da sind. Jetzt zum Beispiel 5-6 Stunden im Beispiel. Wie oft kriege ich mit, dass die Mutter in den Beistuhl kommt und einen Augenblick später kommt der 17-jährige, 18-jährige Sohn oder Tochter, ist egal. Und dass sie dann schon manchmal sagen, Pause könnten mir einen Gefallen tun. Ja, warum? Was soll ich machen? Gleich kommt Papa. Stellen Sie ihm einen schönen Gruß. Soll sich freuen, dass er wieder ein Heiliger wird. Ja, so in dieser Art. Also ist auch heute noch immer wieder hier und dort anzutreffen. Das gelebte Beispiel der Eltern. Was mich zum Beispiel heute auch oft so stört oder so mächtig, ja, nicht gut ist. Wie oft wird zum Beispiel über den Pfarrer schlecht geredet. Manchmal so schlecht, dass er sich wegmelden muss oder kann. Das hat es bei uns nie gegeben. Nie. Mein Vater fing das erste Mal an und hat über einen Pfarrer kritisiert. Das erste Mal. Wollt ihr wissen, wer das war? Ich. Als er mir sagte, irgendwelche Dinge. Praktische Sachen. Nur praktische Dinge. Mein Vater war Maurer. Der sagte mal zu mir, Ernst, du hast zwar studiert, aber doof bist du trotzdem, was jetzt so praktische Dinge anging, Maurersachen anging. Ne? Aber das war jetzt Vater-Sohn-Verhältnis. Aber den eigentlichen Pfarrer, den Heimatpfarrer, der hat ja nie, aber auch kein anderer, je irgendwo mal, dass mal schlecht drüber geredet wurde. Das kann sich nicht. Ja, und da bin ich beim eigenen Heimatpfarrer. Denn auch er ist derjenige, der mir unendlich geholfen hat, meine ersten Schritte auf dem Weg zum Priestertum, der Heimatpfarrer. Ich konnte mit ihm früher gar nicht viel anfangen. sage ich ganz ehrlich. Ne? Aber jetzt im Nachhinein, so zurückblicken, wenn ich jetzt überlege, warum, weshalb, weswegen, ich entdecke vieles wieder, vieles, was er mir vorgelebt hat, wo ich einfach spüre heute, wenn der Johannes Rode Heimatpfarrer nicht gewesen wäre, da weiß ich nicht, ob ich durchgehalten hätte. Wie hat er sich interessiert? Die Ausbildung oder was auch immer. Es war etwas wirklich schon für mich schön. Er hat mir vorgelebt, wie ich handeln soll. Ich war ja ganz treu und pünktlich. Er hat jeden Sonntagnachmittag, Samstagnachmittag im Beichtstuhl gesessen, auch wenn keiner kam. Heute hört man ja oft, passt da sowieso nicht in den Beichtstuhl zu gehen, es kommt doch keiner, kommt doch ohnehin keiner. Er ging und die Leute kamen. Und natürlich manchmal auch keiner. Und dann ist er nicht weggegangen, sondern hat den Rosenkranz gebetet für die Gemeinde, für seine Gemeinde. Das sind Dinge, die ich nie vergessen habe. Ich habe die ganzen Jahre, wenn es um diese Sache mit Beichte ging, immer wieder an ihn denken müssen. Ich habe nie, nicht einmal gefehlt. Einmal doch, da habe ich es mal vergessen, da habe ich zu Hause gesessen, da habe ich mal Beichte vergessen angesetzt und die haben sich noch nicht mal gemeldet. Vielleicht waren sie froh, dass ich vergessen habe. Ich weiß es nicht. Ne? Aber sonst immer da gewesen. Das habe ich bei ihm abgeguckt. Bei ihm, ja. Ich kann mich zum Beispiel auch noch gut erinnern, dass er einmal, damals war er schon um die 60 rum, ins Krankenhaus geflitzt ist, soweit man in dem Alter flitzen kann. Ja, er jagte da lang zu einem, der verunglückt war. Ich kann mich noch erinnern, der Mann war aus Bittstedt. Er rannte durchs Dorf zu ihm, um eine Krankensalbung zu spenden, einfach dabei zu sein in der schweren Stunde. Er ist kurz darauf gestorben. Einfach dabei sein. Das war für ihn so ein Anliegen, so ein großes Anliegen. Keiner darf in die Ewigkeit gehen, ohne nicht irgendwie mit dem Herrgott versöhnt zu sein. Keiner. Hier habe ich jetzt gehört, nicht hier, also ich will das nicht jetzt sagen, dass das hier im Odenwald ist, sondern jetzt habe ich das mitgekriegt von einigen Gläubigen, die mich mal fragen, sagen Sie mal, Pfarrer, wenn bei uns jetzt mal wer schwerst krank wird, würden Sie denn da mal kommen zum Versehgang? Ich sage, natürlich, aber denkt ihr immer dran, euer Pfarrer ist dafür zuständig. Denn ich kann nicht einfach so zwischenrum wursteln. Wenn er nicht da ist, ist selbstverständlich. Und dann kam zur Antwort, ja, wir haben recht. Aber er sagte, in ein paar Jahren ist sowieso kein Pfarrer mehr hier. Dann wird sowieso keiner mehr mit der Krankensalbung versehen, sterben. Das schafft der neue Pfarrer dann gar nicht mehr, wenn er so ein großes Gebiet hat. Müsst euch dran gewöhnen, deshalb komme ich jetzt auch schon nicht. Ich habe an einigen Stellen nachgefragt. Unabhängig. Es stimmt. Es stimmt. Also wisst ihr, da, oh, ich hätte können explodieren. Den kann doch nicht wahr sein. Da müsst ihr euch jetzt schon dran gewöhnen. Es stimmt. Der Heimatpfarrer, der hat mir an ganz, ganz vielen Punkten auf dem Weg zum Priestertum geholfen. Gut, er hatte noch eine Seelsorgshelferin, Freundin Clara, nette Frau. Ja, aber was hat er noch getan? Er hat die Gottesmutter verehrt. Wie ein ganz kleines Kind. Er war ein Schönstadtpriester. Gehört zur Gemeinschaft der Schönstadtpriester. An jedem 18. war Wallfahrtsstunde. An jedem 18. An jeder Sonntagsandacht wurde gebetet. O Maria, unsere Mutter, bewahre uns, die wir jetzt hier sind, und die ganze Pfarrgemeinde an diesem Tag bzw. in dieser Nacht vor einer schweren Sünde. Und dann haben wir miteinander freigegrüßet, seist du Maria, gebetet. Er ging auf die Knie. Das habe ich weiter abgeguckt. Ich habe mitbekommen, ich tue es ja jetzt auch, und ihr wisst ja meistens, die Monstranz hier auch jetzt steht vor mir. Teelichtchen davor, Sträußchen, Blümchen drumherum. Er ging jeden Abend, und das war günstig, er konnte vom Pfarrhaus direkt in die Kirche gehen, brauchte nicht auf der Straße. Direkt in die Kirche, vor den Tabernakel. Wie lange er kniete, das weiß ich nicht. Das ist auch egal. Aber er hat immer, jeden Abend, in alle vier Himmelsrichtungen seine Gemeinde gesegnet. Und seine Schäfchen, alle, die ihm anvertraut sind, sicherlich noch viele andere auch. Eine Sache, die ich abgeguckt habe, wo ich einfach sage, jawohl, das ist richtig. Wir sind da, wir sollen Segen sein für andere. Aber wenn man es nie erlebt, nie erfährt. Meine Eltern haben uns Kindern, allen, Abend für Abend, Morgen für Morgen, wenn wir zur Schule gingen, Weihwasser genommen und ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Wir haben uns gesegnet. Als ich damals nach Schöneiche ging, vor 46 Jahren, hat mein Bruder und mein Vater mir die Hände aufgelegt und gesegnet, so wie Jakob im Alten Testament seine 12 Söhne gesegnet hat. Genauso. Merkt ihr, das sind Dinge, die bleiben hängen. Und die führen einen weiter. Ja, die alten Muttergottesgebete, die wurden gebetet bei diesen Andachten. Das Ganze bis auf den heutigen Tag, ich brauchte sie nie zu lernen. Ja, und ich glaube, er hat so diese, mit den Eltern natürlich zusammen, diese ersten Schritte in mich hineingelegt, auf die Mutter Gottes zu. Heute kann ich mir mein Priesterleben, ehrlich gesagt, ohne diese zärtliche Liebe zur Mutter Gottes nicht vorstellen. Das geht nicht. Ich spüre heute noch immer wieder diese Wärme, diese zärtliche Liebe, wenn ich innig zur Mutter Gottes bete. Natürlich denke ich auch immer dabei an meine Eltern. Das ist klar. Denn sie, der Pfarrer, die haben es mir gelernt. Was waren weiter meine, ich gucke gerade auf die Uhr, das ist ja schon 10 nach, schon. Was waren weiter meine ersten Schritte zum Priestertum? Es waren für mich Heiligenbiografien und Heiligenlegenden. Das ist gleich manchmal so ein Quatsch. So ein Blödsinn. Alles erdichtet. Oder alles ist ganz sicherlich nicht erdichtet. Aber es hat mir Mut gemacht. Viel Mut gemacht. Ich lese heute noch gerne. Ich lese heute noch. Also große theologische Literatur nicht, das kann ich nicht, verstehe ich oft gar nicht, sitze ich doch vor wie so ein Doofi. Aber Literatur, wo ich selbst aufgebaut werde und andere aufbauen kann, Mut machen kann, wo ich den anderen auf die Schulter kloppen kann und sage, komm her, Junge, es hat keinen Sinn, Kopf hängen lassen, los, der Heilige sowieso hat es auch getan. Und das hat mir geholfen. Wo kommt das her? Schon als kleiner Junge, ja. Ich hatte damals noch schneeweiße Haare, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, so wie Heino, ganz weiße Haare. Da weiß ich noch, wie oft meine Mutter oder auch meine Oma von Papst Pius X. erzählt haben. Wie viel haben die erzählt? Die hatten ihn einfach gern, selber gern und haben es mir weitererzählt. Wie oft hat meine Mutter gesagt, Ernstchen, nimm ihn dir als Vorbild. Und dann, sie waren auch viele Kinder, so wie wir waren 7. Geld brauchten sie auch nicht mit der Schippe, um in Säcke abzufüllen. So viel hatten sie nicht. Um seine Sandalen zu schonen, ging er barfuß, hängte die Sandalen über die Schulter. Weiter erzählte meine Mutter immer wieder voller Begeisterung vom heiligen Pfarrer von Ars. Gerade dann, wo ich in der Schule war und mich schon auf den Hosenboden setzen musste, hat er oft gesagt, Ernst, guck mal, dem fiel das Lernen auch schwer. sehr schwer, so wie dir auch. Aber merk dir mal eins, er hat die Mutter Gottes sehr geliebt. Und hat viel gebetet. Oft bei der Arbeit. Manchmal hat er keine Zeit gehabt. Und dann sagte sie, und wenn du den anrufst, der wird dir auch ganz, ganz sicherlich weiterhelfen. Weiter, sagte meine Mutter oft, geh zum heiligen Josef. Der hat sich bestens um den kleinen Jesus gekümmert. Da wird er sich auch um den kleinen Ernst kümmern. Auch wenn du nicht immer so lieb bist wie der kleine Jesus. Geh zum heiligen Josef, er kann und wird dir helfen. Und manche von euch wissen, dass ich ihn unendlich verehre, dass ich die ganzen, immer wenn ich Gemeindehaus gebaut habe, ihn angerufen habe. Und ich hatte nie Probleme, ich hatte nie Schulden, nie. Er hat seine Arbeit gut gemacht. Ich habe ja meine ganze Sendung, aus bestimmt schon viele Jahre her, 6 Jahre her, über den heiligen Josef gemacht. Er hat mich nie sitzen lassen. Er kann und wird euch helfen. Und dann 1950, Maria Goretti, heilig gesprochen worden, dass der Heimatpfarrer, auch die Mutter und die Oma, die haben später immer wieder von diesem Mädchen, dieser Märtyrin der Reinheit erzählt. Ja gut, und wenn ich auch nicht die Lebensdaten dieser Heiligen alle auswendig kann, oh nee. Aber ihr Leben, das weiß ich heute noch, von damals, von meiner Mutter oder von dem Pfarrer oder der Oma. Ihr Leben hat mich geprägt. Ich rufe sie heute noch an. Und vielleicht ist euch eben aufgefallen, wenn ich am Ende der Spiritualitätssendung oder komplett, das ist ja egal, wenn ich euch den Segen mit der Monstranz gebe oder auch ohne Monstranz, dann bete ich immer, sage ich immer das Gleiche, segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter, das klar. Des heiligen Josef, Pfarrer von Ars, Papst Pius XI. Und jetzt ist noch dazugekommen Pater Pio, der Lieblingsjünger Johannes. Wir sind noch dazugekommen. Ne? Also die Heiligen, die sind mit mir die ersten Schritte zum Priestertum gegangen. Die Heiligen. Und gehen aber auch heute noch weiter mit. Ich lese unheimlich gerne Heiligenbücher, Biografien. Unendlich gerne. Hühnermann, habe ich wahrscheinlich alle damals gelesen. Und das hat mich geprägt. Ah ja. Und ich danke ganz sicherlich auch den Heiligen, denen, die sie mir nahegebracht haben. Erzählt, glaube ich, habe schon mal erzählt, aber das ist halt, ich habe das ja nicht immer alles schriftlich, diese Sachen. Ihr wisst, ich schreibe mir vieles auf, aber ich lese ja nicht ab. Ne? Kommt immer wieder spontane Sachen. Ich glaube, ich habe von einer Oma erzählt, schon vor irgendwann oder häufiger, in der Nähe von Mühlhausen, eine Oma, die 103 Jahre dann alt geworden ist. Als sie 100 war, war ich mit dabei. Natürlich, da ging es rund. Da waren die SED-Kreisleitung, SED-Bezirksleitung, Glückwunschschreiben von, wie heißt denn, Honecker. Und ach, weiß ich was, alles Feuerwehr und Blaskapellen. Und dann kam sie zu mir und sagte, Herr Kaplan, Sie könnten mir mal einen Gefallen tun. Bleiben Sie doch hier und machen Sie den Rummel mit. Ihnen fällt es noch nicht so schwer, Sie sind noch jung. Ich sage, wo wollen Sie hin? Ich will nach Hause zu meinen Heiligen. Ihre Heiligen, was waren das? Das waren so Osterbildchen oder Andenken an die erste an die Osterkommunion oder es war vielleicht eine Mission gewesen. Da waren ja Missionsandenken oder irgend sowas. Die hat sie alle mit der Stecknadel so an der Tapete befestigt. Eine kleine Küche. Da war der Heilige Josef, Judas Thaddäus, Franziskus, Antonius. Ja, wer sonst noch, weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her, über 30 Jahre. Aber sie sagte ganz klar, ich lebe mit meinen Heiligen. Sie haben mich nie verlassen, euch sie auch nicht. Und diese Oma, sie haben mich nie verlassen. Sie hatte 8 Kinder. Nach dem 8. Kind hat sie der Mann sitzen lassen. Stand sie da. Und dann hieß es, raus aus dem Subsedenland. heim ins Reich nach Hause. Sonst, ja, da kam sie mit dem Handwagen, ist sie losgezogen, die 8 Kinder immer rechts und links anfassen, damit keiner verloren ging. Und kam aus Komodau, werden manche von euch vielleicht kennen. Philippsdorf, das war ihr Wallfahrtsort. Die haben mich nie im Stich gelassen. Sagt. Ihr Lieben, wer ging denn mit dir die ersten Schritte? Für mich war auch noch etwas wichtig, bis heute. Ein Vertrauen zum Schutzengel. Sie rufen immer an. Ich werde sicherlich auch manchmal traurig sein über seinen Witzel, ne? Weil er mal wieder einen Kopf hat oder seinen eigenen Weg geht und nicht dran denkt, was mag der denn jetzt von dir haben wollen. Ja, ich bin auch noch kein Heiliger. Bitte oft um Entschuldigung, Herr Schutzengel. Ja, ja. Aber ich rufe ihn immer wieder an. Ich möchte auch heute noch gerne manchmal Streiche ausfressen. Jetzt nicht böshaftig, sowas nicht, sondern aus Spaß oder Freude, was so herzhaft lachen zu können. Ne? Aber kann man nur mal schlecht als Pfarrer. Ne? Nicht frech sein, um Gottes Willen, das nicht. Ne? Der Schutzengel, der treue Begleiter. Ich habe immer zu ihm gebetet, tu es auch heute noch. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht zu ihm bete, nicht nur beim Autofahren, sondern auch sonst. Ja, wenn ich das heute allerdings so sehe, was für Schindluder getrieben wird mit den Engeln der einen Seite, genutzt, um Geld zu machen, ja, ist klar, aber was dann für Superkitsch da ist, so Figürchen, du Leute, die Schutzengel, die werden sich umdrehen und werden heulen und werden sagen, Gottes Willen, was macht ihr mit uns? Ja, ich fand jetzt vor einer Weile in Hochzeitszeitung ein Pärchen, was ich getraut habe. Das stand von Gott und den Engeln. Wohin eure Wege euch führen, weiß ich nicht und niemand hier. Doch Gott spricht, ich werde einen Engel schicken, der euch vorausgeht. Er soll euch auf dem Weg behüten und euch an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Ja, und so brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es wird ein guter Weg werden. Niemand soll euch auf eurem Weg erschrecken, ihr dürft ihn mutig und stark gehen, denn Gott sagt, ich sende einen Engel, der euch vorangeht, und ich vertreibe alle eure Feinde. Auf wunderbare Höhen werdet ihr steigen, doch auch traurige Täler werdet ihr durchwandern, geht um Hochzeitszeitung. Ja? Und wenn ihr in vielen Jahren auf eure Wege zurückblickt, werdet ihr sehen, dass da vielleicht ein paar schattige Abschnitte waren, aber schier endlose Strecken des Glücks, der Liebe und der Freude. Denn Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Es wird also immer jemand da sein, der euch trägt, wenn es mal nötig ist. Soweit dieses, was ich dann auch Zeitung gefunden habe. Ne? Ihr Lieben, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Ich habe jetzt vieles wieder von mir erzählt, auch sehr viel persönlich. Warum? Ich weiß. Modernes von sich zu erzählen, Autobiografien und all so ein Zeugs. Ne, können die berühmten Leute machen. Das nicht, das war nicht meine Absicht. Sondern ich wollte euch Väter und euch Mütter erzählen, wie meine ganz einfachen Eltern, meine Mutter war Hausfrau, sie hat ein bisschen Landwirtschaft, 7 Kinder, Landwirtschaft aber im Kleinformat. Mein Vater war zunächst Stricker, hat später dann umgesattelt als Maurer. Ja, also ganz einfache Leute, wie die das versucht haben, und 7 Kinder zu Christus zu führen und mich sogar und meinen Bruder zum Priestertum. Wir haben sicherlich unendlich viel auch darum gebetet. Ich habe es euch schon mal ein paar Mal erzählt, diese Seiten 67, Nummer 5, 68, 1 und 2 im Gotteslob, wie die abgegriffen waren bei meiner Mutter im Gebetbuch im Gotteslob. Ja, die haben diese einfachen Leute, die haben mein Priestertum geprägt. Nicht Theologieprofessoren, um Gottes Willen. Oder auch nicht Er war es wie viele Bischöfe. Der Bischof Ofterbeck, der mich geweiht hat. Das war ein Vater. Oh ja, der hat mich auch sehr geprägt. Gewiss gibt es auch noch andere Dinge. Ne? Aber die Grundlagen, die legten meine Eltern. Ja, dass ich heute die Gottesmutter, die Heiligen liebe, ein Verfechter der Schwester, ja, der häufigen Beichte bin, kommt ja fast in jeder Sendung, diese Bitte geht. Und ich tue es selber auch immer wieder, auch gern und häufig. Gott sei Dank gibt es die Beichte. Ja, dass ich die eucharistische Anbetung liebe. Das ist nicht durch das Beispiel, sagte ich schon, von Professoren oder von Bischöfen oder sonst wem gekommen, sondern einzig und allein durch das liebende Beispiel meiner Eltern, des Heimatpfarrers. Eltern, da gehören auch Großeltern dazu, Tanten, Geschwister, das ist klar. Ne? Das ist wichtig gewesen. Deshalb, Vater und Mutter, wenn du jetzt zuhörst, versuch's doch einfach mal. Ich weiß, dass ihr, viele von euch wenigstens, ihr hier zuhört, dass ihr es auch versucht, dass ihr euch Mühe gebt. Ich danke euch auch dafür. Macht weiter so. Die letzte Berufung kommt natürlich durch den Herrgott. Durch den Herrgott, das ist klar, ganz sicher. Aber der Same gelegt, Gott braucht Sämänner oder Frauen, Väter oder Mütter oder auch uns Priester. Ich habe auch manchmal ein bisschen, so wenn ich mich selber angucke, ein schlechtes Gewissen, sage ich auch ehrlich. Wie wir da, wir als Priester, ich auch, manchmal so in den Tag hinein leben. Und die Leute gucken auf uns und beobachten uns. Und wie oft muss ich dann sagen, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich schaffe es nicht, so wie ich es möchte. Und die Eltern wahrscheinlich auch. Aber ich will euch einfach Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, nicht den Kopf hängen zu lassen. Ne? Hinter euch steht Gott. Er hat meine Eltern als Werkzeuge benutzt. Er benutzt mich als Werkzeug. Und er benutzt euch als Werkzeug. Sie waren das Samenkorn, das in die Erde gefallen ist. Und Gott hat diese Frucht wachsen lassen. Tja, das kam raus. Witzel das Früchtchen, mich, spaßig gesagt. Ich möchte noch eine kleine Geschichte vorlesen, und ich jetzt auch mal wieder in Hand gedrückt bekommen. Die Ameise und das Weizenkorn. Ein Weizenkorn lag auf dem weiten Feld ganz allein. Es war von der Ernte übrig geblieben. Es wartete auf den Regen, um wieder in die bergende Erde zurückzukehren. Eine Ameise aber entdeckte das Korn, lud es auf und schleppte es mit großer Anstrengung zur weit entfernten Behausung. Die Ameise ging und ging. Das Weizenkorn schien immer schwerer zu werden auf den müden Schultern der kleinen Ameise. Du, warum lässt du mich nicht liegen? Sprach das Korn. Die Ameise antwortete, wenn ich dich liegen lasse, werden wir keine Vorräte für diesen Winter haben. Wir sind viele, wir Ameisen, und jede von uns muss in die Vorratskammer so viel bringen, wie sie nur findet. Du, ich bin aber nicht geschaffen, um gegessen zu werden, sagte das Weizenkorn darauf. Ich bin ein Same. In mir ist viel Leben. Aus mir soll eine Pflanze werden. Höre, liebe Ameise, machen wir einen Vertrag. Ja, die Ameise war zufrieden, dass sie ein wenig ausruhen konnte. Sie legte das Korn ab und fragte, nur, was für ein Vertrag soll das sein? Wenn du mich auf meinem Feld liegen lässt, sagte das Korn, und mich nicht in deine Behausung trägst, werde ich dir in einem Jahr 100 Körner meiner Art zurückgeben. Die Ameise starrte ungläubig. Ja, liebe Ameise, glaub, was ich dir sage. Wenn du heute auf mich verzichtest, werde ich dir 100 Weizenkörner für dein Heim schenken. Ach, die Ameise dachte, 100 Körner im Tausch gegen ein einziges. Ach, das ist ja ein Wunder. Sie fragte das Weizenkorn, und wie wirst du das machen? Das ist ein Geheimnis, antwortete das Korn. Das Geheimnis des Lebens. hebe eine kleine Grube aus, leg mich hinein, verbirg mich darin und komm in einem Jahr wieder zurück. Ein Jahr später kehrte die Ameise wieder zurück, das Weizenkorn, das hatte sein Versprechen gehalten. Eine große Ähre war gewachsen mit vielen, vielen Körnern. Ja, ihr Lieben, wir kommen zum Ende. Ich denke, dass wir alle Gott Dankeschön sagen dürfen, dass er unsere Eltern als Werkzeuge benutzt hat. Vielleicht auch andere Leute bei euch, dass ihr andere noch mit einsetzen könnt. Das muss jeder jetzt für sich selbst machen. Ja, die Werkzeuge, die mit uns die ersten Schritte im Glauben gegangen sind. Danke Ihnen, ihr auch. Und nun seien wir bereit, du und ich natürlich, dass wir heute die ersten Schritte mit den anderen gehen. Meine Eltern konnten keinen von uns 7 Kindern mal in die Hand nehmen, das geht nicht. Eure Eltern gingen mit euch auch nicht. Nee, nee. Und ihr könnt eure Kinder jetzt auch nicht an die Hand nehmen, wie sie ihren Weg weitergehen müssen. Das müssen die Kinder alleine verantworten. Aber der Glaube, der in der Kindheit grundgelegt ist und gelegt wurde, der kommt ja oft erst im Alter wieder zum Vorschein. Also, ihr Lieben, gehen wir die ersten Schritte des Glaubens mit den Kindern, den Enkelkindern oder denen, die uns anvertraut sind. Ihr Lieben, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Danke euch wieder fürs Zuhören. Ich habe die Monstranz schon in der Hand. Jesus, danke, dass du all die, die hier zugehört haben, dass du uns alle gerufen hast, deine Werkzeuge zu sein. Dass wir mit anderen die ersten Schritte im Glauben gehen dürfen. Vielleicht auch auf den Priestertum zu. Ich danke dir für meine Eltern. Und viele von denen, die hier zuhören, danken dir genauso. Jesus, manchmal werden wir auch, ja, leben wir nicht so, wie es sein soll. Wir sind noch keine Heiligen. Deshalb bitte ich dich jetzt um deinen Segen, dass wir wieder einen Schritt in diese Richtung weitergehen. Ja, Jesus, so segne uns, helfe uns auf dem Weg der Nachfolge, den ersten Schritt wieder zu machen, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des lieben heiligen Josef. Segne und helfe uns auf die Fürsprache vom Pfarrer von Ars, Papst Pius dem 10., Pater Pio und Johannes dem Lieblingsjünger. Segne euch, heile euch, mache euch Mut, gebrauche euch als deine Werkzeuge, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
So, ihr Lieben, danke euch wieder fürs Zuhören, wünsche euch jetzt allen einen schönen, guten, gesegneten September, Schutzengelmonat. Es sind ja viele Feste, die wir feiern, vor allem auch so viele Muttergottesfeste, ihren Geburtstag und Namenstag. Feiert in diese Tage eurer Mutti auch mit. Ich tue es auch. Tschüss, bis bald.
Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Das war eine Sendung mit Pfarrer Ernst Witzel aus Miltenberg hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wenn Sie diese Sendung Spiritualität noch einmal hören wollen, Sie können einen Mitschnitt beim CD-Dienst von Radio Horeb bestellen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Ihnen alles Gute und Gottes Segen, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.